Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Zukunftsarchitekten, dem Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Mein Name ist Mike Pfingsten und ich freue mich heute wieder, Ihr Gastgeber sein zu dürfen in unserem kleinen, aber feinen Podcast rund ums System Engineering. Mein Thema heute: in die Glaskugel schauen, sinnvolle Release-Strategie und Aufwände schätzen. Ich habe mal wieder eine kleine Agenda vorbereitet. Ich werde eine kurze Einleitung machen. Anschließend ein bisschen Hintergrund zum ganzen Thema Release-Strategie und Aufwandsabschätzung zeigen, eine Lösung vorstellen oder mehrere Lösungsvorstellungen, wie man das Ganze in der Praxis machen kann anschließend und dann nochmal eine kurze Zusammenfassung und Abschluss für heute. Was mir wichtig ist, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie. Ich habe auf dem Blog www.zukunftsarchitekten-podcast.de meine Kontaktadressen. Sie können da gerne auch Kommentare hinterlassen. Fragen Sie mich, wenn Sie irgendwas auf dem Herzen haben. Ich hoffe, ich kann Ihnen dann weiterhelfen. Dann habe ich natürlich noch die Shownotes, wo ich jetzt schon mal darauf hinweisen möchte. Das ein oder andere heute wird sich doch in Bildern nochmal manchmal einfacher, verständlicher darstellen. Ich habe auch noch ein paar nette Links dabei. Das alles in den Shownotes auf dem Blog. Und haben Sie Spaß bei dem, was ich Ihnen heute rübergebe? Und es würde mich freuen, wenn Sie mir dazu auch ein Feedback geben können. Kommen wir zur Einleitung. Nun, Releaseplanung und auch die Aufwandsabschätzung ist eine der Kernaufgaben des Systemingenieurs. Denn ein Projektmanager braucht nun mal irgendwoher Zahlen. Und wer kann sie ihm liefern? Der Systemingenieur. Das Problem dabei ist nur, gerade viele Entwicklungsingenieure scheuen sich etwas zu sagen. Das kann man nochmal sehr gut und deutlich sich anschauen. Ich habe ja in meinem Podcast Folge 2 ein Pechacha vorgestellt und dort auch mal so ein bisschen noch darüber philosophiert. Falls Sie den noch nicht gesehen haben, zukunftsarchitekten-podcast.de/ZA002, da gibt es nochmal alles nachzusehen. Gut, also das heißt, gerade an der Stelle, Releaseplanung und Aufwandsschätzung, ist die große Schnittstelle zwischen dem Systemingenieur und dem Projektmanager. Und das will ich heute ein bisschen weiter beleuchten. Kommen wir zum Hintergrund. Warum sind Schätzungen ungenau? Zum einen, das ist eine relativ banale Erkenntnis, Schätzungen sind immer ungenau. Wir gucken nun mal einfach in eine Glaskugel hinein, wir gucken in die Zukunft. Und da gilt es halt einfach, Aussagen zuzumachen, und diese Aussagen werden zwangsweise immer ungenau sein. Allerdings gibt es halt auch die Situation, dass gerade bei Aussagen Schwankungen zwischen 25 und 400% der wirklich am Ende eines Entwicklungsprojekts angefallenen Kosten existieren. Dazu gibt es eine wunderschöne Studie, die ist, glaube ich, aus den 90er Jahren von Tom DeMarco gemacht worden. In dieser Studie wurde einmal ein bisschen herausgestellt, wie hoch diese Schwankungen sind. Und das Spannende dabei ist vor allem, wir haben eine große Schere am Anfang, wo es darum geht, überhaupt eine Machbarkeitsstudie zu machen. Da ist es wirklich so, dass die Leute sich teilweise mit 400%, also viermal so viel über dem, was am Ende des Tages wahrscheinlich rauskommt oder dann rausgekommen wäre oder ist, bewegen. Oder noch viel häufiger, und das erlebe ich auch, bei 25% von dem, was eigentlich hinter an Entwicklungsbudget und Entwicklungskosten angefallen sind, liegen. Je weiter wir dann in der Zeit voranschreiten, also das Thema Aufwand, Anforderungsklärung machen, wird dieser Bereich immer kleiner. System Design, Detaildesign, Validierung wird ja immer enger. Später, wenn das ganze Produkt beim Kunde ist, kommen wir dann quasi auf den Wert raus, der eigentlich dann die Entwicklungskosten dann in Realität dargestellt haben. Wichtig ist einfach die Information: wir haben am Anfang halt eine große Schwankung, sind ungenau, und das führt einfach dazu, dass wir damit umgehen müssen. Eine Sache, und das ist einfach das große Thema dahinter, das führt einfach auch zu Unsicherheit. Warum ist das so? Warum ist diese Spanne so groß, vor allem am Anfang? Und etwas, was ich immer aus dem Alltag erlebe, ist: die Ergebnisse werden unter extremem Zeitdruck erarbeitet. Hier haben Sie die Lastenhefte, geben Sie mir noch mal innerhalb einer Woche ein Angebot ab. Das ist so die typische Situation, die ein Systemingenieur in einem Entwicklungsprojekt erlebt. Dann kriegt er ja quasi eine ganze Palette voller Dokumente rübergeschoben und hat nicht mal mehr eine Woche Zeit, die durchzulesen, geschweige denn auch darum, eine saubere Aussage zu machen. Dann kommt noch dazu etwas, was auch ganz typisch ist: die Ergebnisse sind stark abhängig von der Erfahrung. Wenn ich einen 20 Jahre erfahrenen super Spezialisten beispielsweise in der Hardwareentwicklung frage, wird er mir eine ganz andere Aussage geben, als wenn mir das einer sagt, der gerade von der Uni kommt. Und dann kommt noch ein Punkt dazu, das nenne ich die Wahrheit der Zahl. Auch hier bin ich im letzten Podcast nochmal ein bisschen drauf eingegangen. Hier will ich es ein bisschen weiter ausführen. Das ist die Wahrheit der Zahl. Wenn wir Zahlen sagen, führt das dummerweise dazu, dass sie nicht interpretierbar sind. Also das heißt, wenn ich jetzt 1000 Stunden sage für einen Aufwand, dann haben wir die Situation, dass sie diese 1000 an sich erstmal für wahr erachten, weil es sind nicht 999 und es sind auch nicht 1001, es ist 1000. Dummerweise schwingt automatisch in unserem Kopf mit der Punkt, dass wir glauben, dass die Zahl dann auch richtig ist, weil sie ist ja nicht interpretierbar. Und an der Stelle müssen wir auch ansetzen. Ich habe mal ein kleines Beispiel aus der Praxis, ganz typische Situation. Wie wird folgende Aussage aufgenommen? Ich glaube, ich brauche mindestens 350 Stunden. Wahrscheinlich werden wir so 550 Stunden brauchen. Die Frage ist, welche Zahl wird vom Management gewählt? Meine Erfahrung, und das ist halt diese typische Bauchwertmethode, das erlebe ich immer, wenn ich später als Troubleshooter bei Projekten reinbringe. Eine klassische Bauchwertabschätzung mal 2 durch 2. Ja, das heißt also, der Entwickler sagt, ah ja, das sind 1000 Stunden, die ich glaube, dafür zu brauchen, um das Projekt umzusetzen. Weiß aber genau, wie sein Chef reagiert, wenn er da mit den Stunden um die Ecke kommt. Also sagt er mal, gut, dann sage ich 2000, weil mein Chef macht daraus ja wieder die Hälfte und dann habe ich ja meine 1000. In unserem Beispiel mit den mindestens 350 Stunden ist es dann so, dass das Management manchmal daraus die Hälfte macht, also 175. Die andere Frage bei diesem Beispiel, wie hoch ist denn jetzt eigentlich die realistische Zahl? Mindestens 350 Stunden, wahrscheinlich 550 Stunden. Was ist denn jetzt realistisch? Und wie hoch ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zahl realistisch ist? Und da sehen wir auch ganz deutlich, welche Aussagen ein erfahrener Entwickler macht. An der Stelle geht er nämlich mit Sicherheit hin und erhöht erstmal seine Stunden, weil er genau weiß, das wird irgendwo wieder eingedampft. Aber das hat ja nichts mit realistisch zu tun. Das ist einfach Glaskugel gucken, ohne weitere tiefergehende Hintergründe. Nun, wie kann eine Lösung aussehen in diesem Bereich? Wie können wir Kosten planen? Zum einen haben wir die Situation, wir haben eine Unsicherheit in der Aussage und wir haben auf der anderen Seite auch einen Aufwand, bis wir eine Aussage gut bewerten können. Ja, das heißt, wenn wir jetzt einfach mal einen Graphen aufmachen, Verhältnis von Unsicherheit zu Aufwand, ist es erstmal so, der klassische Bauchwert, das ist kein großer Aufwand. Da frage ich irgendjemand, der sagt mir irgendeine Zahl und da kann ich jetzt erstmal von ausgehen, ob die stimmt oder nicht, aber die Wahrscheinlichkeit oder die Unsicherheit hierhinter ist in der Regel relativ hoch. Ja. Wir können das Ganze ein bisschen straighter machen, wenn wir Checklisten nutzen. Typische Checklisten sind häufig in irgendeiner Form formalisiertes Wissen. Der Aufwand, diese Checklisten durchzuarbeiten, ist schon deutlich höher, aber die Unsicherheit wird auch nicht so wahnsinnig viel kleiner, weil die ganzen Sachen basieren auf der Vergangenheit. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Aber gerade wenn wir innovative Projekte und innovative Systeme entwickeln, arbeiten wir doch an einigen Stellen in unbekannten Terrain und dementsprechend haben wir dann auch die Situation, dass wir einfach gar nicht so ganz genau sagen können, was steckt da eigentlich an Aufwand hinter. Dann gibt es eine Methode, das ist die Aufwandsabschätzungsmethode, die ich wähle. Das werde ich Ihnen gleich nochmal weiter im Detail erläutern. Die ist natürlich nochmal ein bisschen mehr aufwendiger, aber sie reduziert deutlich die Unsicherheit. Ja? Aber, und das ist das Interessante dabei, ich habe aus meiner Erfahrung heraus ein recht gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis. Denn es gibt noch weitere Methoden, die uns dazu bringen, Aufwände zu erschätzen und eine Aussage zu treffen. Das ist beispielsweise Kokomo, ja, eine Methode, die es gibt, oder Funktionspunktanalyse, auch eine typische Methode. Aber meine Erfahrung, ich habe die selber auch mal ausprobiert, es ist ein Heidenaufwand, die einzusetzen. Da arbeiten sie mit wahnsinnig viel statistischen Werten, mit Punktsystem und. Ja, wir kriegen natürlich damit die Unsicherheit weiter runter, aber ist dann das Verhältnis dieser ja immer noch abgeschätzten Aussage dem Aufwand, den ich treiben muss, um diese Aussage zu bekommen, noch gerechtfertigt? Das Zweite ist, und das habe ich auch gerade bei der FPA dann, also Funktionspunktanalyse, dann gemerkt, wenn ich ein halbes Jahr später drauf gucke, um nochmal nachzuvollziehen, warum ich auf diese Zahlen gekommen bin, auf die ich gekommen bin, tja, also da war mir dann manchmal schon nicht so mehr ganz genau klar, was ich da genommen habe, geschweige denn, dass andere Leute nachvollziehen konnten, was ich da eigentlich sage, weil diese Zahlen müssen sehr gut dokumentiert sein und das ist dann auch wieder noch ein Teil des weiteren Aufwands. Die Vorgehensweise, die ich wähle, ist eine Vorgehensweise, die habe ich damals gefunden in einem sehr spannenden Buch von Tom DeMarco. Berntango heißt das. Er beschreibt in diesem Buch eigentlich, wie er Risiken abschätzt. Ja, das heißt, wie kann ich eine Aussage darüber machen, wie hoch ein Risiko ist und wie viel Risikobudget ich mir in einem Entwicklungsprojekt an die Seite legen muss, um einfach die Sicherheit zu haben, wenn es knallt oder wenn zumindest klar wird, dass wir einen Weg gegangen sind während der Entwicklung, der vielleicht jetzt nicht zu der Lösung geführt hat, die wir wollten, trotz alledem noch die Möglichkeit besteht, dass dieses Projekt erfolgreich weiterlaufen kann und nicht sofort in die Mauer knallt. Und was er halt macht, und das ist das, was ich so spannend fand, er nimmt da eine relativ pragmatische Herangehensweise und als ich das Buch damals gelesen habe, ich werde es in den Shownotes auch nochmal verlinken, das Buch ist sehr empfehlenswert, wahrscheinlich werde ich es später auch nochmal im Detail besprechen in anderen Podcast-Sendungen. In diesem Buch geht er eigentlich erstmal hin und sagt, okay, ich habe einen Entwickler, den ich fragen kann. Und den kann ich jetzt erstmal fragen, was ist eigentlich dein optimistischer Wert? Das heißt, der Server stürzt nicht ab, der Kunde ruft nicht dauernd an, ich werde nicht dauernd gestört von irgendwelchen Kollegen und. Also eigentlich der totale Idealfall, wie lange brauchst du eigentlich für diese Aufgabe? So, und dann sagt der Entwickler, ja, dann würde ich ungefähr 350 Stunden brauchen. Die zweite Aussage, die dann Tom DeMarco in dieser Methode beschreibt, ist halt der typische Bauchwert. Und zwar der wahre Bauch, also der Bauchwert, ohne jetzt irgendwie mal zwei durch zwei oder sonst irgendwelchen Quatsch zu machen, sondern einfach das, was er jetzt so an sich selbst für diesen Aufwand schätzen würde. Und da sagt der Entwickler beispielsweise 550 Stunden. Und jetzt haben wir eigentlich schon mal eine Information über die Aussagen und wir wissen auch eine relative Wahrscheinlichkeit aus Sicht des Entwicklers. 350 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit null. Ja, weil der Server wird abstürzen, die Software wird nicht so funktionieren, wie sie wollen, wir werden gestört durch Telefonanrufe und so weiter und so weiter. Und die zweite Aussage, die wir haben, die Bauchaussage ist ja aus Sicht des Entwicklers erstmal von der relativen Wahrscheinlichkeit her gesehen 1. Ja? Weil das ist ja das, was er glaubt, was er braucht. Damit haben wir schon mal zwei Stützpunkte auf einem Graphen. Und jetzt können wir eigentlich hingehen und Folgendes machen. Wir können jetzt überlegen, dass wir noch einen dritten Stützpunkt brauchen und wir müssen den irgendwie errechnen. Und das, was Tom DeMarco da vorstellt, was ich auch schon seit Jahren genauso im Bereich Aufwandsschätzung dann mache, ist, dass ich einfach einen Faktor nehme zwischen 1 und 10, der mir einfach definiert, wie hoch ist die Güte dieser Aussage. Also 1 oder 2 als Faktor wäre halt zum Beispiel etwas, der Entwickler hat schon jahrelang Erfahrung, ja, und kennt sich auch in dem technischen Umfeld aus, was er da lösen muss. Ein Faktor zwischen 8, 9, 10 beispielsweise ist so, dass wir dann an der Stelle halt eigentlich sagen können, okay, der hat im Prinzip noch gar keine großartige Erfahrung in seinem Beruf, er ist ein Jungingenieur und er kennt sich vielleicht auch in der Technik nicht aus. Ja, das heißt, auch da ist nochmal ein wichtiger Punkt, selbst wenn ich einen erfahrenen Ingenieur habe und der soll sich mit einer neuen Technologie beschäftigen, gehe ich auch hier mit dem Faktor hin und setze ihn auch schon eher hoch auf 4 oder 5. Diesen Faktor nehmen wir jetzt, um den optimistischen Wert damit zu multiplizieren. Ja. Nehmen wir mal beispielsweise den Faktor 3. Ja. Dann heißt, wir haben 350 Stunden. In diesem Fall 350 Stunden mal Faktor 3 sind 1050. Diese 1050 Stunden sind für uns der dritte Stützpunkt, den wir brauchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Entwickler aber so lange braucht, ist aber auch wieder null. Und was wir jetzt haben, ist einfach drei Stützpunkte. Das heißt, wir können jetzt diese Punkte miteinander verbinden und haben ein relativ simples Dreieck, eine schiefe Verteilung. Und diese Verteilung können wir jetzt nehmen und wir integrieren einfach über die Fläche. Das bedeutet, wir rechnen sie um in eine kumulative Form. Und was wir dann bekommen, ist im Prinzip die gleiche Aussage, aber eine andere Darstellung dieser Aussage. In diesem Fall ist es so, wir haben auch wieder einen Startpunkt von 350 Stunden. Die absolute Wahrscheinlichkeit, dass dieser Aufwand ausreicht, ist aber null. Ja, ist ja logisch. Man wir werden länger brauchen. Die zweite Information, die wir haben, und zwar die 1050 Stunden, die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit klarkommen, ist aber 100%. Wir werden eher fertig werden. Und jetzt haben wir einfach einen Verlauf zwischen diesen beiden Punkten. Wie gesagt, die grafischen Darstellungen lege ich halt in die Showloads, dann kann man das auch nochmal da nachvollziehen. Und jetzt können wir wirklich hingehen und sagen, wenn ich beispielsweise eine absolute Wahrscheinlichkeit von 75% annehme, bekomme ich beispielsweise irgendwas um die 730 Stunden raus. Und diese Information ist sehr spannend, weil jetzt habe ich nämlich eine Zahl, 750 Stunden, und kann auch gleich die Information mitgeben, dass ich glaube, mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% werde ich mit diesem Aufwand klarkommen. Ich habe auch noch einen zweiten Effekt. Wenn jetzt irgendjemand hinkommt und sagt, ja, aber jetzt, das ist aber viel zu viel, das geht ja gar nicht, dann kann ich einfach in diesem Graphen heruntergehen auf beispielsweise 600 Stunden und sehe sofort, die absolute Wahrscheinlichkeit, dass wir damit klarkommen, ist gerade mal noch 25%. Und meine Erfahrung dabei ist, gerade bei dem ganzen Thema Kosten detaillieren und anschließend auch verhandeln, wenn ich dann sage, ja, ist ja gar kein Thema, klar, können wir die Kosten reduzieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann damit klarkommen, ist nur noch 25%, Hand drauf, dann geraten doch die ein oder anderen Personen ins Grübeln. Nun, wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Zunächst einmal, und jetzt komme ich nochmal ganz in das zweite Themenfeld, Release-Strategie. Wir müssen erstmal eine Release-Strategie entwerfen. Eine Release-Strategie ist etwas, was sehr klar deutlich macht, wie dieser Weg sein soll von so einem Entwicklungsprojekt. Das heißt, wir definieren erstmal die Releases. A, B, C Muster beispielsweise, was so typisch, was wir in der Automobilindustrie haben, können auch durchaus andere Muster sein. Beispielsweise sie haben irgendwo Zwischenstände, wo sie halt sagen, okay, da will ich ein Fotomuster mitmachen. Das ist so typisch im Consumer-Bereich, erlebe ich das immer wieder. Oder das sind Muster, die einfach nur zu Prüfzwecken sind, die gar keinen Release-Stand nach außen haben, sondern nur für interne Prüfzwecke oder Produktionsprüfungen oder Run-at-Rates oder sowas gebraucht werden. Diese Releases muss ich einfach definieren. Das heißt, ich habe einen Zeitstrahl, in der Regel sind ja Entwicklungsprojekte zwischen 1 und 1,5 Jahren und dann gibt es dazwischen mehrere Releases. Jetzt muss ich auch hingehen und erstmal mein mechatronisches System verfeinern. Da werde ich noch ein bisschen intensiver in einem der nächsten Podcasts darauf eingehen, wenn wir um das Thema Architektur, Systemarchitektur reden. Diese Verfeinerung führt auf jeden Fall aber dazu, ich habe ja verschiedene Bereiche. Hardware muss entwickelt werden, Software muss entwickelt werden, die ganzen konstruktiven Sachen müssen entworfen werden. Möglicherweise habe ich auch Optik oder andere Sachen dabei in so einem System. Das heißt, ich kann jetzt erstmal das Ganze zusammenfassen und sagen, okay, welchen Reifegrad in welchem Release hat denn so ein Bereich? Ah, wir nehmen ein A-Muster, da muss die Hardware vielleicht 30% haben, Software muss auch gar nicht, A-Muster ist häufig Bauraumprüfung und die Konstruktion muss schon so einen Stand von 60% haben, das muss nicht perfekt ausdetailliert werden, aber damit kann ich schon mal einen Prototypen schnitzen und dieser Prototyp kann irgendwo eingebaut werden. Und so führt sich das jetzt über die verschiedenen Release-Stände weiter, das heißt, wenn ich ein B-Muster habe, dann muss die Hardware schon mal 70% haben, die Software vielleicht 60% und die Konstruktion muss auf 80% hochkommen. Dann haben wir beispielsweise dazwischen ein Prüfmuster, ja, das heißt, das geht irgendwo in einen Test hinein. Dieser Test wird dann gebraucht, um irgendwas abzusichern, technologisch was abzusichern. Und da kann ich ja durchaus sagen, okay, da ist die Hardware sehr wichtig. Das heißt, die muss vielleicht auf 80% im C-Test zum Beispiel oder 90% hochkommen. Die Software muss auch schon einen guten Reifegrad haben und die Konstruktion kann so bleiben, wie sie ist. Ja, und so führt sich das Ganze dann weiter. So kann ich das dann definieren. C-Muster in der Regel müssen alles weitestgehend in Richtung 100% gerutscht sein und hinten raus natürlich definitiv 100% haben. Wenn ich das habe auf der waagerechten, dann kann ich in der senkrechten halt sagen, okay, klassisch, wie es auch ein Projektmanager macht, ich muss ein PSP aufbauen, also sprich einen Projektstrukturplan und sagen, okay, welche Tätigkeitsbereiche gibt es, beispielsweise Hardwareentwicklung, Softwareentwicklung, Konstruktion, Optikentwurf, Systementwurf und. Und kann halt darunter die Aufgabenpakete definieren und auch zuordnen, welche Aufgabenpakete sind denn in welchem Release zu machen. Da sind wir beim ganz wichtigen Punkt, darüber kann ich nämlich jetzt schon mal priorisieren, was mache ich zuerst und was mache ich später. Wenn ich diese Release-Strategie entworfen habe und abgesichert habe mit den wichtigen Leuten, die dementsprechend auch daran hängen an dieser Release-Strategie, kann ich hingehen und die einzelnen Arbeitspakete einschätzen und die Umfänge errechnen. Ja, das heißt, da mache ich nichts anderes, als halt zu den jeweiligen Leuten gehen und sagen, okay, gib mir mal deinen optimistischen Wert, deinen Erwartungswert. Ich bestimme die Unsicherheit, das heißt diesen Faktor. Also heißt, ich frage ihn, okay, oder ich habe meistens auch schon vorher einen Eindruck, okay, wie viel Erfahrung hat er in dieser Aussage und definiere halt diesen Faktor irgendwo zwischen 1 und 10, wie gesagt. Danach rechne ich es um in diese zweite Sicht, sprich also in die kumulative Sicht. Das heißt, ich habe dann nicht mehr den relativen Wahrscheinlichkeitsaussage, sondern die absolute Wahrscheinlichkeitsaussage und definiere die Wahrscheinlichkeit und kann dann über diese Formeln halt den Aufwand ablesen. Das mache ich in der Regel so, dass ich dann erstmal das gesamte Projekt auf 80% Wahrscheinlichkeit setze und das Ergebnis ist natürlich erstmal viel zu viel. Ja, das ist klar. Wir müssen halt auch gucken, dass wir dann entsprechend auf ein Budget oder einen Entwicklungsaufwand kommen, der dann realistisch ist, sodass ein Produktmanagement oder ein Vertrieb halt damit auch beim Kunden durch die Tür kommt. Und das ist der wichtige Schritt, weil ich kann ja dann die Ergebnisse zusammenfassen, also jeden einzelnen Ergebnis zusammenrechnen. Beispielsweise, ich habe jetzt alle Pakete erstmal auf 80% gesetzt, dann kriege ich ja eine Zahl raus und summiere diese Zahl zusammen und definiere, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt noch an dieser Methode, die mich auch in der Praxis immer wieder fasziniert. Wir haben dann die Möglichkeit, auf Lücke zu setzen, zwar definiert auf Lücke zu setzen. Wir nehmen uns dann Arbeitspakete, wo wir bewusst Luft rauslassen. Ja, das, wo wir bewusst sagen, okay, an dieser Stelle oder an jener Stelle gehen wir mal mit der Wahrscheinlichkeit runter. Unter 50% Wahrscheinlichkeit würde ich nie gehen, weil dann haben sie, ne, pragmatisch gesagt, 50-50 Chance, damit klarzukommen mit dem Aufwand. Alles, was da drunter ist, halte ich für unrealistisch. Aber ich kann dadurch definiert Luft rausnehmen. Und der große Vorteil, und das ist auch meine Praxiserfahrung dabei, ich weiß, wo ich die Luft rausgenommen habe. Das heißt, ich kann dem Systemingenieur sagen, dem Projektleiter sagen, an der und der Stelle mussten wir auf Lücke setzen. Dann weiß der nämlich sofort für seine Risikoliste, okay, das und das Arbeitspaket wird kritisch vom Budget her, vom Aufwand, der da definiert ist. Andere Sachen, wo kann ich ganz bewusst auf 80% lassen und sagen, okay, an der Stelle weiß ich genau, das wird knifflig. Und da jetzt die Wahrscheinlichkeit runterzusetzen, wäre Wahnsinn. Der zweite große Vorteil ist, ich kann dann anschließend sagen, der Gesamtaufwand für dieses Entwicklungsprojekt sind beispielsweise 630 Stunden und die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit klarkommen, sind 70% in Summe. Ja, oder auch bei größeren, wenn wir über also große Projekte, ich bin häufig halt in großen Projekten auch mit dabei, da sind wir mal schnell bei Entwicklungsbudgets, die sich irgendwo zwischen 2.000 und 4.000 Stunden bewegen, was auch noch nicht so sensationell groß ist. Aber ich kann dann halt sagen, okay, an der und der Stelle ist es halt einfach so, dass wir die Aufwände, die wir haben, definiert runtergesetzt haben, sodass hinterher jemand im Vertrieb gesagt hat oder auch ein Produktmanager gesagt hat, okay, wenn er diesen Entwicklungsaufwand einhaltet, dann kriege ich auch von der Gesamtkostenkalkulation das Ganze irgendwo beim Kunden durch die Tür. Es gibt allerdings noch einen zweiten Punkt, da möchte ich auch aus der Praxis darauf hinweisen, das ist etwas, was ich erlebe. Wie kommuniziere ich jetzt diese Zahlen ans Team? Die meisten Entwicklungsingenieure, die auch schon länger dabei sind, haben die Erfahrung gemacht, sie kriegen irgendein Aufwand definiert für ihr Arbeitspaket oder sie sind vielleicht noch dabei, aber dann erleben sie, wie das definiert werden und glauben das sowieso nicht. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt mit dieser neuen Herangehensweise die Zahlen gebe, ist der erste Effekt immer gewesen so, oh wow, das ist aber verdammt viel. Da habe ich ja Zeit. Ja, da kann ich erstmal schön die CDs von der letzten Messe nochmal durchgucken, da war doch noch irgend so ein spannendes Tool dabei und. Ja, und so sage ich in der Regel dem Team, okay, das sind die Zahlen, die wir abgeschätzt haben. Das ist die Basis. Du hast ja auch den Input dazu geliefert. Und das ist das Ergebnis. Und das wäre dein Aufwand. Beispielsweise 250 Stunden für dieses Arbeitspaket. Aber lass uns doch erstmal in SAP hinterlegen 200 Stunden. Das heißt, das Ziel ist etwas niedriger als der eigentlich geschätzte Aufwand. Aber er ist definitiv immer höher als der optimistisch geschätzte Aufwand, weil sonst ist es ja auch wieder unglaubwürdig. Und so habe ich dann die Möglichkeit, dem Entwickler zu sagen, okay, das ist dein Budget, was wir geschätzt haben, das ist dein Budget, was wir erstmal einstellen und dazwischen liegt dann halt schlicht und einfach ein Risikopuffer. Und meine Erfahrung ist, damit können Entwickler sehr gut leben. Zum einen verstehen sie in dieser Art und Weise der Vorgehensweise die Aufwände zu schätzen in den einzelnen Releases, dass ich da jetzt nicht irgendwie Hokuspokus oder mal zwei durch zwei oder sonst irgendwas machen, das ist ja einfach nachzuvollziehen. Und vor allem haben sie dann auch eine klare Information darüber, auf was ich rausgekommen bin. Also ich bin sehr offen, sehr transparent immer in den Entwicklungsprojekten mit den einzelnen Fachingenieuren, um halt am Ende des Tages von ihnen auch ein Commitment zu bekommen, dass sie sagen, ja, alles klar, ist doch okay. Ja, wenn du mir sagst, ein Aufwands Paket von 250 Stunden, wir setzen das nochmal runter, aber die 250 Stunden haben eine Wahrscheinlichkeit von 70%, dass ich damit klarkomme. Und da kann ich jetzt erstmal loslegen mit. Und er hat aber auch nicht diese Situation, dass er sagt, oh, da kann ich ja erstmal nochmal alle möglichen anderen Sachen erledigen und wundert sich hinter, dass die Zeit weg ist. So, das soll es soweit heute schon mal gewesen sein zum Thema Releaseplanung und Aufwärtsschätzung. Ich habe vieles heute erläutert, was sehr viele Bilder hatte. Wie gesagt, einfach noch mal in den Shownotes gucken. Zukunftsarchitekten-podcast/ZA003. Da sind noch weitere Links drin. Da werde ich auch noch Bilder hinterlegen, die diese Grafiken darstellen, sodass das für jeden auch noch mal bildlich nachvollziehbar ist. Kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Sendung. Ganz wichtig ist Release-Strategie. Also dieses Zusammensetzen, wann wird welches Release kommen, welchen Reifegrad wird welcher Bereich haben und die dazugehörige Aufwandsschätzung. Das ist die Kernaufgabe eines Systemingenieurs. Weil das ist genau das Ergebnis, was die Grundlage ist für den Erfolg eines Projektes. Und es ist auch die Grundlage für den Projektmanager, weil in der Regel ist er nicht derjenige, der fachlich-technisch tief in den Details drinsteckt, sondern dafür hat er seine Ingenieure. Und die Fachingenieure wiederum haben aber oft nicht das große Bild. Das heißt, der Systemingenieur sieht das große Bild und macht dementsprechend die Release-Strategie und die Aufwandsabschätzung und gibt dieses Ergebnis an den Projektleiter weiter, der dann die Planung macht und Ressourcen dahinter legt. Eine weitere Sache, die ganz, ganz wichtig ist, wir müssen einfach und pragmatisch mit der Unsicherheit umgehen. Wir haben einfach eine Unsicherheit, damit müssen wir leben. Das ist so bei Aufwandsabschätzung, das ist so bei Release-Planung. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das entweder, weil wir keine Lust oder keine Zeit für haben, an die Seite schieben oder es mit irgendwelchen wilden, sehr akademischen Herangehensweisen betrachten, wird das häufig in Teufelsküche führen. Also wir müssen einfach bleiben, pragmatisch bleiben. Und das Spannende an dieser Methode, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, Aufwände abzuschätzen, ist eben, wir brauchen auch nicht so wahnsinnig viel dokumentieren. Weil das Einzige, was ich dokumentieren muss, ist nur der optimistische Wert, der wahrscheinliche Wert, also der Bauchwert, die Unsicherheit, also der Faktor und warum ist dieser Faktor so von mir gewählt werden und anschließend auch nur noch die absolute Wahrscheinlichkeit, also die 80% und warum ich diese 80% oder vielleicht auch nur 50% gewählt habe. Viel mehr brauche ich nicht dokumentieren und meine Erfahrung ist, wenn ich dann 6 Monate später in so eine Aufwandsabschätzung reingucke, dann weiß ich ziemlich genau, warum das so gewählt worden ist, dieses Arbeitspaket, wie es gewählt worden ist und kann das relativ simpel nachvollziehen. Wenn ich Ihnen dabei helfen kann oder Sie nochmal Fragen haben, mailen Sie mir feedback@zukunftsarchitekten-podcast.de oder sprechen Sie mich einfach an. Die Kontaktdaten finden Sie auf dem Blog zukunftsarchitekten-podcast.de. Und für heute möchte ich Sie mit einem kleinen Zitat entlassen aus unserer wunderschönen kleinen Sendung. Erfolg beruht im Allgemeinen auf dem Wissen, wie viel Zeit zum Erfolg nötig ist. Baron de Monsieur aus dem 18. Jahrhundert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.